Vielen Dank, Herr Meulemann. Sie haben nicht erwähnt, dass wir auch mal zusammen eine Zeit Soziologie gemacht haben. Auch. Ich werde mich in meinem Thema jetzt im letzten Block mit der Frage der Konsequenzen der Individualisierung der Medien befassen, wiederum aus einer ökonomischen Sichtweise. Es geht um die Frage der Selbstregulierung oder man könnte auch allgemeiner sagen, der Deregulierung. Die Selbstregulierung ist ja im Vergleich zur hoheitlichen Regulierung eine Form der Deregulierung, die möglicherweise durch die Individualisierung der Medien möglich wird. Eigentlich muss man bei diesem Thema auch den ersten Teil nochmal hinterfragen. Das haben wir auch heute Vormittag gesehen. Individualisierung der Medien, ist das in der Tat so? Und wenn es so ist, welche regulierungspolitischen Konsequenzen ergeben sich daraus? So habe ich auch meinen Vortrag aufgebaut. Ich frage zunächst mal relativ kurz, wir haben da heute Morgen einiges zu gehört, danach, ob es in der Tat zu einer Individualisierung der Medien kommt, teilweise auch gekommen ist schon. Danach frage ich nach den Konsequenzen für die Regulierungsbedarfe der Medien oder die Deregulierungsmöglichkeiten. In einem dritten Schritt werde ich dann noch etwas genauer auf die Frage der Deregulierung oder Selbstregulierung oder auch der sogenannten regulierten Selbstregulierung der Medien eingehen. Individualisierung der Medien. Ich denke, das ist schon in mehreren Vorträgen deutlich geworden, dass wir es hier mit einem Kontinuum zu tun haben, an dessen einem Ende die Individualität steht, auf der anderen Seite die Gleichheit aller. Der Begriff Gleichheit ist natürlich auch anders besetzt, der ist vielleicht als Gegensatz nicht in allen Kontexten gut zu gebrauchen. Man kann auch andere Begriffspaare wählen, Unterschiedlichkeit, Einheitlichkeit, wobei auch Einheitlichkeit wiederum unterschiedlich besetzt ist, Pluralität, Singularität, Moreness und Sameness. Das ist eigentlich das Begriffspaar, ist nun leider kein deutsches, aber eins, das die Ökonomen verwenden und das auch, finde ich, sehr gut ist. Ja, Sameness ist wirklich die Einheitlichkeit oder Gleichheit, statistisch könnte man sagen, das Fehlen von Varianz. Während auf der anderen Seite die maximale Varianz steht. Oder Vielfalt, dann wäre die Einfalt der gegensätzliche Begriff. Auch nicht ideal. Jedenfalls, wir wissen, glaube ich, was wir meinen. Wir sprechen dann auch auf der einen Seite vom Modell der Individualkommunikation und auf der anderen Seite vom Modell der Massenkommunikation. Das sind die damit verbundenen Konsequenzen auf dieser Dimension für die Ausgestaltung der Medien. Und man muss sagen, eigentlich ging es in der Geschichte der Massenmedien ja weniger um die Frage der Individualisierung, sondern die Geschichte der Massenmedien oder der Medien ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte der Massenmedien. Wir kommen in der Langzeitbetrachtung von Individualmedium zum Massenmedium, vom Individuellen zum Gleichen, vom Vielfältigen zum Einheitlichen. Ja, auf der einen Seite steht als Randmodell der handschriftliche Brief. Das ist das individuelle Medium, das für jeden Adressaten anders gestaltet wird. Und wir kommen dann über verschiedene Veränderungen der Wertstufe über das handschriftliche Buch, wo der Inhalt schon auf eine größere Gruppe gerichtet ist, aber die Verbreitung oder die Materialisierung der Inhalte noch individuell erfolgt, zu dem dann maschinell erstellten Buch und der Zeitung, wo wir auch schon den Produktionsprozess anders organisieren, um Größenvorteile zu nutzen. Und diese Entwicklung geht weiter dann über den Rundfunk, zunächst den analogen linearen Rundfunk, terrestrischen Rundfunk, bei dem es erstmal zu einer Entmaterialisierung kommt. Das ist wiederum als Veränderung der Wertkette ein ganz wichtiger Prozess aus ökonomischer Sicht, weil er ermöglicht, hier Massenmedien mit wesentlich geringeren Kosten zu verbreiten. Nächste Stufe wäre dann der analoge lineare Kabelrundfunk und der analoge lineare Satellitenrundfunk. Das sind alles Entwicklungen hin vom Individualmedium zum Massenmedium. Ich habe das hier nochmal etwas in der historischen Entwicklung auch nachgezeichnet und jeweils die Techniken, die mit der Veränderung der verschiedenen Medienprodukte verbunden waren oder auf die diese Veränderungen zurückgehen, skizziert. Da brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf einzugehen. Interessant ist, dass wir diese lineare Entwicklung hin zum Massenmedium nicht über den gesamten Zeitraum dieser Medien bis hin zum analogen linearen Rundfunk beobachten können. Es wurde auch heute Morgen schon deutlich, auch in den Daten von Herrn Müller, dass es mit zunehmender Zahl von Übertragungswellen oder Kanälen schon zu einer Fragmentierung kommt, die einer Vermassung oder Vereinheitlichung entgegenwirkt und dazu führt, dass es zumindest zu einer Verringerung dieser Entwicklung hin zu den Massenmedien kommt, vielleicht schon zum Beginn einer Rückentwicklung zur Individualisierung. Also die Fragmentierung, die höhere Kanalvielfalt als Einstieg in die jetzt im Vordergrund stehende Frage der Rückentwicklung zur Individualisierung. Wenn man das so weiter denkt, ist es in der Tat in der Langfristbetrachtung eine Entwicklung der Medien, die mit den individuellen Medien begann und irgendwann wieder mit dem individuellen Medium endet. Wobei natürlich jetzt durch die Digitalisierung als hier vorletzte neue Stufe und auch die damit verbundene Rückkanalfähigkeit und Entlinearisierung diese Rückentwicklung zu einem Individualmedium maßgeblich vorangetrieben worden ist. Es kommt also zur, auch mit der Digitalisierung, noch weiter verbundenen Fragmentierung, die Entlinearisierung der Inhalte als wesentlicher Bestandteil für deren Individualisierung. Der Begriff Entlinearisierung ist heute Morgen, wie ich finde, seltsamerweise kaum benutzt worden. Das ist eigentlich der aktuelle Treiber für die weitere Fragmentierung. Ja, es ist ja die Entindividualisierung ist eine Sonderform der Fragmentierung. Früher vollzog sich die Fragmentierung durch die Verdopplung oder Vervielfältigung der Kanäle. Statt dreien terrestrisch hatten wir dann 6, 9, 12 im Kabel und 100 im Satellitenrundfunk. Jetzt haben wir durch den Rückkanal und die individuelle Abrufbarkeit und Steuerbarkeit einzelner Bestandteile der Angebote eine zusätzliche Entlinearisierung. Man kann, wie früher beispielsweise bei der Zeitung, direkt mit dem Sportteil anfangen oder irgendeine Seite aufschlagen und muss nicht linear chronologisch die Angebote rezipieren. Man hat die Möglichkeit 1, 2, 3, 1, 3, 2 und was immer. Von der Kombinatorik haben wir durch die Entlinearisierung auch eine Form der Erhöhung der Angebotsvielfalt. Und wenn man beides kombiniert, wie hier, sieht man, welche Mengen von Varianten aus der Kombination dieser beiden Techniken möglich werden. Es gibt auch in Deutschland schon eine ganze Reihe solcher entlinearisierter Angebote. Also Alice Home TV, Maxdome von ProSiebenSat.1, NTV Plus, Premiere Direkt, Direkt Plus und Internet TV, RTL Now, Select Kino von Kabel Deutschland, von T-Home, der Deutschen Telekom ein Angebot und nicht zuletzt die ZDF Mediathek. Das sind alles entlinearisierte Angebote, die auf der Möglichkeit basieren, jetzt aktiv Inhalte in einer individuellen Konfiguration abzurufen. Die unterscheiden sich nach dem Content, nach der Art der Nutzung, im Wesentlichen On-Demand-Abrufe. nach der technischen Umsetzung und auch nach den Geschäftsmodellen, nach der Abrechnung. Das Prinzip, das dahinter steht, ist, dass die frühere Wertschöpfungskette der Medien, die ja darauf basierte, weil eben nur linear angeboten werden konnte, disaggregiert wird. Also diese Wertstufe wird teilweise rückgängig gemacht. Es werden die Produkte, da wird der Content produziert, es wird eine Auswahl von Content vorgenommen, das wird technisch aufbereitet und dann wurde es im linearen Modell gebündelt und dem Nutzer bereitgestellt. Jetzt wird diese vorletzte Wertstufe teilweise wieder rückgängig gemacht oder so aufbereitet, dass der Nutzer, das ist die anbieterseitige Unterstützung der Entlinearisierung, dass der Nutzer in der Lage ist, bestimmte Module separat abzurufen und auf der anderen Seite auch der Anbieter diese Module separat bereitstellt. Man kann, wenn man hier Wilde und Hess folgt, 4 Grundmodelle dieser Entbündelung unterscheiden, die im unteren Teil auch aufgeführt sind. Das ist die Personal Video Recorder gestützte Entbündelung, das ist im Wesentlichen eine gerätebasierte Entbündelung, haben wir eben schon was darüber gehört. Das ist als zweites Modell das Modell der Online-Videotheken, das ist ein Pull-Dienst mit Webstreaming oder Internetprotokoll-Fernsehen. Drittens ein On-Demand-Kauf, der funktioniert technisch wie das zweite Modell, hat aber ein anderes Geschäftsmodell, das ist praktisch die Umsetzung eines physischen Kaufs. Wenn Sie in ein Geschäft gehen und eine CD kaufen, dann haben Sie die dauerhaften Nutzungsrechte. Die haben Sie hier auch, aber auch entmaterialisiert. Und viertens sind es die digitalen Programmarchive. Diese Möglichkeit, entlinearisierte Angebote zu nutzen und die Präferenzen dafür unterscheiden sich stark. Das haben wir auch schon gehört. Sie unterscheiden sich zum einen nach den Übertragungswegen. Beim Internet transportierten Fernsehen sind die Möglichkeiten der Entlinearisierung sehr viel höher als beispielsweise beim linearen Kabel und SAT-TV. Auch da konnten wir begrenzt entlinearisieren, Stichwort Videorekorder. Aber die Transaktionskosten, die Bedienbarkeit war damals im Wesentlichen noch so schlecht, dass das Modell sich nicht durchgesetzt hat. Jetzt in den anderen neuen digitalen Netzen, die Internet nutzen und mit allgemeinen Benutzeroberflächen und dem PC arbeiten, wird diese Entlinearisierung viel einfacher und sie wird dann auch in diesen Übertragungswegen besser genutzt, häufiger genutzt. Unterscheidend wird sich, dass die Nachfrage nach der Entlinearisierung auch, haben wir auch schon darüber gesprochen, nach den verschiedenen Nutzergruppen. Die Jungen wachsen damit auf, nutzen entlinearisierte Angebote sehr viel stärker als Ältere, für die das eine Sozialtechnik ist, die sie teilweise nicht kennen. Und es ist auch eine Differenzierung nach den Inhalten festzustellen. Entlinearisierte Inhalte sind vor allem welche, wo keine redaktionelle Gestaltung, keine redaktionelle Einbindung, keine Vorselektion erforderlich ist. Ja? Ein klassisches Beispiel für entlinearisierte Angebote sind Musikarchive, wo jeder Nutzer ganz gezielt die Musikstücke auswählen kann nach seinen individuellen Präferenzen. Und da kommen auch die Vorteile der Individualisierung, über die wir heute Morgen in den betriebswirtschaftlichen Referaten gesprochen haben, voll zum Tragen. Da sind auch die Nachteile nicht so hoch, die auch schon angesprochen worden sind, dass mit einer Entlinearisierung eine Filterung verbunden sein kann, die bestimmte gesellschaftliche Aspekte des Themas dann ausblendet. Ja, bei bestimmten Themen der öffentlichen politischen Kommunikation wird man zwar auch stärker selektieren als früher, aber insgesamt, denke ich, ist die Neigung hier, die Möglichkeiten der Entlinearisierung zu nutzen, geringer, weil zumindest bestimmte Nutzergruppen schon den Mehrwert einer redaktionellen Selektion und Gruppierung kennen. Also das, was früher zwingend notwendig war, weil es von der Technik her gar nicht anders ging, nämlich die Einbindung, Selektion, redaktionelle Bearbeitung, die wird weiterhin für bestimmte Inhalte und bestimmte Nutzergruppen als ein Mehrwert erkannt und dann auch nachgefragt. Insofern wird sicherlich, das ist auch in den Referaten deutlich geworden, hier eine weitere Ausdifferenzierung der Inhalte zu erwarten sein. Zum einen wird für bestimmte Inhalte Musikbörsen, Musikarchive möglicherweise dieser Trend zur Individualisierung weitergehen. Ja, da knickt dieser rote Pfeil in der Tat ab Richtung Individualkommunikation. Aber bei anderen Inhalten werden wir weiterhin die massenmediale Präsentation, die nicht entlinearisierte Präsentation haben und auch bevorzugen. Ja, da werden einfach die Möglichkeiten zur Fragmentierung und zur Entlinearisierung unterschiedlich intensiv genutzt, entsprechend der unterschiedlichen Wertschätzung, die die Nachfrage oder User für eine lineare oder entlinearisierte Bereitstellung empfinden. Das ist, wenn man so will, eine Variante des Rippelschen Gesetzes. Es wird neben die klassischen linearen Angebote auch stärker fragmentierte, entlinearisierte Angebote geben, aber die letzteren werden die ersten nicht ersetzen. Das sozusagen als Zwischenergebnis hier zu dieser ersten Frage, kommt es zu einer Individualisierung der Medien? Antwort: teilweise. Für manche Leute, für manche Inhalte, für manche Übertragungswege stärker, für andere weniger stark. Insofern ist dann auch die Frage differenziert zu beantworten, ob als Konsequenz der Individualisierung die Deregulierung angebracht ist. Die alte klassische Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, dass der Rundfunk, der lineare Rundfunk, stark reglementiert, nicht nach den Gesetzen des unregulierten Marktes bereitgestellt werden könnte. Naja, die berief sich ja auf zwei Argumente, die heute keine Rolle mehr spielen. Knappheit, Kanalknappheit und übermäßiger Finanzbedarf. Gut. Damit kann man heute sicherlich nicht mehr gegenüber anderen Diensten und Gütern höhere Regulierung des Rundfunks begründen. Obwohl heute interessanterweise immer noch der eine oder andere aus dem Fehlen dieser Argumente der 50er Jahre dies schließen möchte. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat das ja auch nur in den Anfangsjahren als Argument gebraucht, in einer Zeit, wo das auch richtig war, hat dann diese Argumentation aber sehr schnell weiterentwickelt und ausdifferenziert. Beispielsweise indem dann andere Kriterien wie die Breitenwirkung, die Aktualität, die Suggestivkraft des Rundfunks angeführt wurde als Argument für den hohen gesellschaftlichen Bedarf, auch für die hohe gesellschaftliche Bedeutung des Rundfunks als Instrument zur Herstellung einer freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung und einer öffentlichen Kommunikation, die als hier als ein sehr hohes Gut für eine Gesellschaft angesehen wurde. Da könnte man natürlich jetzt sagen, wenn man diese Kriterien heute anlegt, kommt es auch schon in Teilen zu einer Begründbarkeit einer verringerten Regulierung oder eines verringerten Regulierungsbedarfes. Vielleicht zumindest beim digitalen linearen Rundfunk, wo die Breitenwirkung der einzelnen Angebote ja auch gegenüber dem, was in den 60er, 70er Jahren im terrestrischen Rundfunk erreicht wurde, abgenommen hat. Ja, dass man heute, wie in den 60er Jahren, mit einem Dörbridge oder einer Samstagabend-Familienshow noch 80% Marktanteile hat. Das ist nicht mehr zu erwarten. Aber auch dieses Argument oder diese Argumentationsgruppe, dieser Katalog von Argumenten, ist sicherlich heute zu grob, um hier eine Abstufung und Beantwortung der Frage nach der optimalen Regulierung oder Deregulierung herleiten zu können. Vor allen Dingen eben dann für den digitalen nichtlinearen Rundfunk. Da haben wir ja gesehen, da geht die Schere auseinander. Dahinter verbirgen sich ja ganz unterschiedliche Dienste. Heute haben wir ja nicht das Internet als Dienst, sondern wir haben eine ganze Fülle unterschiedlicher Dienste, die über das Internet genutzt werden. Angefangen von dem linearen, traditionellen Fernsehen, das aber heute nur über das Internet verbreitet wird, bis hin zu den wirklich Individualdiensten, ich sag mal Twitter, wo Sie einstellen können, ob Sie mit der ganzen Welt kommunizieren wollen oder nur mit Ihren Freunden. Ja, wo Sie dann 3 oder 4 Follower haben, das ist Individualkommunikation, aber wenn Sie es selber anders einstellen, auch im Prinzip zumindest alle Internetnutzer in der Welt erreichen können. Also wir brauchen hier eine Ausdifferenzierung der Kriterien und wir brauchen eine Ausdifferenzierung der Dienste, um die Frage nach der angemessenen Regulierung des Rundfunks, Rundfunk hier ist in einem wirklich übergreifenden Sinne verstanden, beantworten zu können. Das haben wir ja mal in einer Studie gemacht, Hans-Bredow-Institut, Herr Schulz, Herr Held und ich, das ist auch schon wieder 7 Jahre her, und man sieht, was dann, wie differenziert das dann werden muss. Da haben die rechtswissenschaftlichen Kollegen zunächst mal auf der Basis dieser Argumente des Bundesverfassungsgerichts und Breitenwirkung, Aktualität und sonstige Argumente einen sehr differenzierten Katalog von Kriterien entwickelt, der in der Lage sein sollte, die unterschiedliche gesellschaftliche Bedeutsamkeit dieser Dienste zu messen. Und als Kriterien, man kann es vielleicht so nicht lesen, haben sie dort einbezogen einmal dieses Kriterium der Breitenwirkung, dann entscheidungsbezogene journalistische Kriterien, wie weit wird hier journalistisch gearbeitet bei diesen Medien, medienbezogene Kriterien wie Faktizität, Universalität, multiple Quellen, Aktualität, Selektivität, Faktorfunktion und inwieweit eigene Bewertungen hier in diese Medien einfließen, die Suggestivkraft, die fehlende Interaktivität und das Ausmaß der durch nachgelagerten Dienste vermittelten Wirkungen. Beispielsweise sehr wichtig bei Suchmaschinen, die ja selbst keine eigenen Inhalte anbieten, aber doch eine sehr hohe indirekte Relevanz für die Verbreitung von Inhalten und für die öffentliche Meinungsbildung haben. Und dann wurde das gewichtet und man hat das auf die verschiedenen damals existierenden Angebote angewandt, was natürlich hier für einen Ökonomen unbefriedigend war, ist, dass man die Regulierungsnotwendigkeit der unterschiedlichen Dienste nicht nur von der gesellschaftlichen Bedeutsamkeit abhängig machen kann, sondern auch von der Frage, wie weit diese Dienste denn über den Markt zufriedenstellend bereitgestellt werden können. Es gibt eine ganze Menge von Diensten, die sind gesellschaftlich bedeutsam, aber der Markt ist in der Lage, bestens in der Lage, diese Aufgaben zu füllen, diese Dienste bereitzustellen. Das ist eigentlich unsere Grundphilosophie der Marktwirtschaft. Das ist der Normalfall und wir haben Ausnahmefälle, wo möglicherweise der Markt nicht zum Zuge kommt. Ich will es nicht das Bankenwesen nennen als den Fall, wo wir Aufgaben mit hoher Relevanz befriedigend über den Markt regulieren können. Im Moment sieht das nicht so aus, aber wir alle kennen viele Bereiche, wo wir dem Markt zutrauen, dass er hier die Bereitstellung übernimmt. Wichtig ist deshalb eigentlich nur zu identifizieren, die Dienste, die sowohl gesellschaftlich bedeutsam sind, als auch nicht dem Markt anvertraut werden sollten. Ja, das sind dann die, die oben rechts in diesem Kreuz sind. Ich nenne mal als Beispiel elektronische Spiele im Netz oder Chats. Ja, die haben zumindest für bestimmte Gruppen, jugendliche Gruppen, die heute 5 Stunden am Tag sich in solchen Chats und Spiel Umfeldern tummeln. Eine hohe gesellschaftliche Bedeutsamkeit. Ja. Sie sind aber gleichzeitig auch mit hohen Marktmängeln behaftet. Wenn man mal diese Angebote auf ihre Erfüllung der Aufgabe einer freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung und Kommunikation bewertet. Dann gibt es, ich sage mal als Beispiel, entgeltpflichtige Spielfilme. Da kann man sagen, die haben eine hohe gesellschaftliche Bedeutsamkeit. Das ist traditionelle Sichtweise, die Spielfilme prägen, das Bewusstsein und die öffentliche Meinung. Aber die haben relativ geringe Marktmängel. Das funktioniert im Wesentlichen über den Markt. Marktdatenarchive natürlich gibt es in Hülle und Fülle und da gibt es auch Mechanismen, die erlauben, dass diese Dienste über den Markt bereitgestellt werden. Die haben aber auch keine hohe gesellschaftliche Bedeutsamkeit. Und vielleicht noch die elektronischen Türklinkengeschäfte, die haben auch keine hohe gesellschaftliche Bedeutsamkeit, aber die funktionieren auch über den Markt nicht. Was man also vor allen Dingen identifizieren muss, sind die Dienste oben rechts in der Ecke. Die müssen einer hohen Regulierung unterworfen werden und mit Abnahme, mit Bewegung zu der linken unteren Ecke kann die Regulierung reduziert werden. Es war also erforderlich, neben diesen Kriterien der gesellschaftlichen Bedeutsamkeit der verschiedenen Dienste auch die Funktionsfähigkeit einer marktlichen Bereitstellung zu bewerten. Da haben wir dann, analog zu der Vorgehensweise der Kollegen vom Hans-Bredow-Institut, auch einen Kriterienkatalog entwickelt, mit einer Menge von möglichen Marktmängeln, sage ich mal vorsichtigerweise, Unteilbarkeiten, fehlende Ausschließbarkeit, externe Effekte, Informationsasymmetrien, intransitive Präferenzen. Ich will da ja gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, angesichts der Zeit, aber auch hier haben wir dann Scores zugeordnet und als wir die dann kombiniert haben, waren wir in etwa in der Lage, natürlich in einem explorativen Verfahren und teilweise auch spekulativ, die verschiedenen Dienste, heute sind die noch stärker ausdifferenziert als früher, auf dieser Achse anzuordnen und daraus eine erforderliche Intensität der hoheitlichen Regulierung dieser Dienste abzuleiten. Ich glaube, das Zwischenergebnis kann ich mir ersparen. Ich würde noch gerne etwas sagen zu der Frage der Deregulierung oder Selbstregulierung der Medien. Ja, Herr Mollmann zeigt mir schon, dass ich zum Ende kommen muss. Die Ökonomen sind ja der Meinung, dass es zwar eine ganze Menge von Marktmängeln gibt, aber der Markt bei vielen davon in der Lage ist, die selbst zu korrigieren. Das kann man, muss man sich jetzt im Einzelnen anschauen. Unteilbarkeiten können kaum reguliert werden. Ich kann da leider nicht intensiv drauf eingehen. Fehlende Ausschließbarkeit kann man natürlich durch hoheitliche Maßnahmen oder eben auch durch indirekte Finanzierungsmodelle korrigieren. Externe Effekte lassen sich auch nur begrenzt korrigieren. Informationsasymmetrien eher ja. Durch Screening und Signaling und intransitive Präferenzen, naja, das ist ein Thema für sich. Insofern, als die Selbstregulierung nicht möglich ist, kann man als zusätzliche Maßnahme daran denken, dass der Staat die Rahmenbedingungen verbessert, um eine Selbstregulierung zu ermöglichen. Das ist dann die sogenannte regulierte Selbstregulierung. Das ist eigentlich das Modell, das aus vielen Gründen die Rundfunkrechtler in den letzten Jahren propagieren. Und das auch aus ökonomischer Sicht eigentlich ein sinnvolles Modell ist, aber wo man auch fragen muss, bei welchen Marktmängeln funktioniert das und bei welchen funktioniert es nicht. Und dann als Konsequenz weiterhin eine hoheitliche Regulierung erforderlich ist. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu dem Fall der subadditiven Kosten, also dem Marktmangel hier der Unteilbarkeiten. Subadditive Kosten heißt ja, es sind keine additiven Kosten. Additive Kosten heißt, ein Medienprodukt oder eine Ausbringungsmenge kostet eine Einheit, 10 kosten 10, 100 kosten 100. Es ist eine additative Kombination zwischen der Output, der Menge des Outputs und dem Input, den Kosten, die damit verbunden sind. Das hatten wir beim handschriftlichen Brief. Da kosten 10 Briefe das Zehnfache von einem Brief. Ich muss jeden einzeln schreiben, brauche für jeden einen Träger, muss jeden zustellen. Das haben wir nur noch zum Teil beim handschriftlichen Buch, weil da die Inhalte schon unabhängig von der Zahl der Nutzer sind. Wir haben es noch weniger bei der Drucktechnik, wo schon subadditive Produktionskosten sind. Und wir haben beim linearen und nicht-linearen Rundfunk eigentlich überhaupt keine Trägerkosten mehr. Da reduziert sich das fast auf nur fixe Kosten. Das heißt, die Kosten sind unabhängig davon, wie viele Einheiten ich an den Mann bringe, verkaufen kann. Das führt natürlich dazu, dass mit zunehmender Menge die Vorteile von großen Ausbringern oder ich kann auch sagen von Mainstream stärker gegenüber kleinen Mengen zu Buche schlagen und damit auch ökonomisch der Druck immer mehr steigt mit zunehmender Subadditivität der Kosten, sich hier auf Mainstream zu konzentrieren und Minderheitenprogramme aus dem Blick zu lassen. Ja, jetzt kommt aber zusätzlich hinzu, dass die absoluten Kosten für die neuen Medien fallen. Es kommt also nicht nur zu einer stärkeren Krümmung, sondern die Kosten sinken auch pro Stück. Und wenn man jetzt hier mal den Nutzen darüber stellt und den Netto-Nutzen bildet, das wäre die gelbe Kurve, dann sieht man, bestimmte Angebote, die früher sich nicht gerechnet haben, weil der Nutzen geringer war als die Kosten, werden irgendwann interessant. Die gehen in den positiven Bereich. Das heißt, jetzt kommt es in der Tat zu neuen Angeboten. Zu Angeboten neuer Medien, die früher sich nicht gerechnet haben. Und damit haben wir das, man könnte es Paradoxon der Massenmedien nennen, wir haben gleichzeitig eine Verlängerung des Schwanzes hier, dieser Minderheitenangebote. Das ist der Longtail, den Anderson so genannt hat. Das heißt, das gesamte Angebot vervielfältigt sich. Es gibt viel mehr. 1980 gab es die Top 50 als CD im Laden. 2010 gibt es die Top 5000 als elektronische Angebote. Da würde Herr Scheller sagen, ja, wir haben ein höheres Angebot, ein verbessertes Angebot, wir haben eine höhere Meinungsvielfalt. Die Kehrseite ist allerdings, 1980 entfielen vielleicht auf die Top 10 50% Marktanteile. Jetzt mit der stärkeren Subadität haben wir bei den Top 10 70% Marktanteile und die anderen 4.990 teilen sich 30%. Das ist jetzt die Frage, wie bewerten wir das? Nehmen wir das gewachsene Angebot zum Maßstab für die Bewertung? Das ist gestiegen im Zuge der Digitalisierung, auch der Entlinearisierung. Oder nehmen wir die Tatsache als Grundlage zur Bewertung, dass von dem größeren Angebot ein wesentlich geringerer Anteil tatsächlich von größeren Gruppen noch genutzt wird. Ich bin der Meinung, wir müssen die faktischen Wirkungen für die Gesellschaft bewerten und da ist das entscheidend, was wirklich genutzt wird. Und eine Gesellschaft, die nur noch 5 Sender, 8 Sender im Fernsehen guckt und nur die Top 10 der Webseiten und nur die 20 Popular Music in der Chart, die ist für mich weniger offen und weniger breit in der Vielfalt der Meinungsbildung als eine, die vielleicht insgesamt nur 50 Sender hat und wo sie nur 100 CDs erwerben können, aber davon auch diese in einer breiteren Vielfalt genutzt werden. Da streiten sich Ökonomen drüber. Da, denke ich mal, hat Herr Schellers auch eine andere Sichtweise ausgebreitet, als ich das tun würde. Aber das ist ein Knackpunkt. Und dann ist natürlich auch klar, dass die Frage der Marktmängel, auf die wir uns ja eben schon mal bezogen haben, ganz unterschiedlich beantwortet werden kann. Und das ist leider nicht nur bei diesem Kriterium der subadditiven Kosten der Fall, sondern bei vielen anderen auch. Wie die zu beurteilen sind, dass, wenn Sie zwei Ökonomen an einem Tisch haben, wie wir heute, wird mit 3 oder 4 Antworten dann unterschiedlich beantwortet. Ja, ich glaube, ich muss mich beschränken und kann das nicht nochmal zusammenfassen. Wenn noch Fragen sind, haben wir vielleicht die Möglichkeit, in der Diskussion darauf einzugehen. Vielen Dank.